Hallo bei Zebras and Unicorns. Es sind längst nicht mehr nur Privatleute, die mal schnell einen Lagerraum für ihr Fahrrad buchen, sondern mittlerweile große Möbelhäuser und internationale Lieferdienste, die auf Storebox setzen. Und jetzt kann das Wiener Startup eine ganz große Investmentrunde bekannt geben. Das große Interview mit Mitgründer Johannes Breit folgt gleich nach der kurzen Werbeeinschaltung. Talentgarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Talentgarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt ist es soweit. Ich begrüße Johannes Breit, Mitgründer von Storebox, im Podcast. Hallo Johannes.
Servus Jakob, vielen Dank für die Einladung.
Ja, heute ganz großer Tag für euch, für dich als Gründer, denn ihr könnt heute mit eurem Startup eine ganz große Finanzierungsrunde bekannt geben. Ich würde sagen, springen wir mal gleich rein ins Thema. Was ist passiert? Wie viel habt ihr aufgestellt?
Was ist passiert? Ja, ganz richtig. Heute ist ein sehr, sehr großer Tag für uns. Wir haben die letzten Wochen und Monate sehr hart an unserer Finanzierungsrunde gekämpft und gearbeitet und dürfen heute verkünden, dass wir ein Finanzierungsvolumen von 52 Millionen Euro in einer Series B aufnehmen werden, um mit diesem Kapital der europäische Marktführer in der Logistik auf der letzten Meile zu werden.
Okay, 52 Millionen Euro, das ist ordentlich viel Geld. Das ist definitiv unter den Top 5 Investmentrunden in österreichische Startups in diesem Jahr. Kann sich auch international blicken lassen. Wer ist denn da an Bord gekommen? Wer lassen da so viel Geld springen?
Es ist ein Konsortium tatsächlich aus mehreren Investoren. Wir haben da eigentlich eine ganz bunte Mischung und ich würde mal sagen, dass das Beste aus mehreren Welten vereint. Das war natürlich dann in der Strukturierung nicht die einfachste Aufgabe, weil man natürlich viele Partikularinteressen alleinen muss, aber insgesamt eine sehr, sehr interessante Mischung. Wir haben dabei Activum SG. Das ist ein Venture Capital Fonds aus London. Wir haben Kineo Finance mit an Bord. Das ist ein Private Equity Finanzierer aus der Schweiz. Wir haben Sänger Weiß mit an Bord aus Österreich. Wir haben Wicklow Capital, einen VC aus US mit an Bord. Wir haben Wille Finance mit an Bord. Das ist ein Schweizer VC und Attila Ballock, den man vielleicht auch schon gelesen hat aus der letzten Finanzierungsrunde von Tractive, und die N3K Holding, das ist ein Family Office aus Deutschland, sowie auch unsere Bestandsinvestoren, die Epic Ventures, und was uns natürlich besonders freut, ist, dass der Hansi Hansmann auch wieder mit investiert hat, der unser erster Investor vor ein paar Jahren war.
Okay, alles klar, also Hansi lässt sich das auch nicht entgehen. Genau. Und ihr habt jetzt einen bunten Strauß an Investoren versammelt. Warum investieren die? Welches Potenzial sehen die in euch?
Also wir haben auch schon ja öfters über dieses Thema gesprochen und ich freue mich immer, wenn ich darüber sprechen darf, weil es ja auch mein Herzensthema ist. Und zwar, wir haben uns zu einem Logistikanbieter entwickelt. Wir waren ja vor einigen Jahren ein Self-Storage-Anbieter im Privatbereich, der dir geholfen hat, dass du mehr Platz hast in deiner Wohnung, indem wir Flächen zur Verfügung gestellt haben gleich ums Eck. Das machen wir nach wie vor, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich für uns, aber wir entwickeln uns ganz stark hin zu einem Player, der Micro-Hubs, das heißt wirklich kleine Depots in urbanen Lagen betreibt, die komplett digitalisiert sind, die wirklich eine ganz neue Technologie auf der letzten Meile mitbringen, und das ist etwas, das die Investoren natürlich auch gesehen haben. Wir wissen, dass Logistik auch jetzt während Corona oder vor allem durch Corona auch ein sehr, sehr stark wachsender Markt ist. Also wir sehen das in den Volumina der Pakete, die versendet werden. Wir sehen das allerdings auch im Frachtbereich, also wenn wir uns Luftfrachtsendungen anschauen etc. Da ist ganz, ganz starkes Wachstum da. Und die These ist, dass die Logistik wieder zurück in die Stadt kehrt. Das Teuerste an einem Paket, wenn das verschickt wird, ist wirklich der letzte Meter, also die Übergabe an dich als Privatperson. Und das wollen wir digitalisieren mit unseren Standorten. Die sind zwar physisch, aber der Prozess ist digitalisiert. Und das ist auch das große Zielbild und unsere Vision. Und da haben wir diese Investoren für uns gewinnen dürfen.
Und diese 52 Millionen Euro, die fließen jetzt natürlich auch in den Ausbau dieses Netzwerks an verschiedenen Mikro-Hubs, die ihr betreibt. Ihr habt jetzt, glaube ich, etwas mehr als 100 Standorte. Wie viel werden es denn jetzt dann werden mit so viel Geld?
Genau, also wir haben jetzt 130 Standorte in Österreich, Schweiz, Deutschland und Luxemburg und werden jetzt mal die nächsten Monate überall eine Null dranhängen. Das ist mal so das erste Ziel. Das heißt, über 1000 Standorte werden es schon werden. Bis 2025 sollen es durchaus 2500 Standorte sein. Und da wachsen wir eben wieder, so wie es bis dato unsere Strategie auch ist. Einerseits über unsere Eigenstandorte, die wir über dieses Investment finanzieren können und wollen. Und das ist der zweite Expansionsstream von uns über unser Franchise-System. Und das ist natürlich eine sehr, sehr tolle Kombination, wenn man auch Franchise-Partner die Sicherheit geben kann, auch in neuen Märkten, dass dieses System funktioniert und man selbst als Franchise-Zentrale hier sozusagen ins kalte Wasser springt. Genau. Hm.
Lass uns über das Franchise-System nachher noch ein bisschen sprechen. Ich würde noch zuerst gerne über diesen neuen Bereich Q-Commerce, wie du ihn genannt hast, sprechen, also Quick-Commerce. Welche Beispiele gibt es denn da mittlerweile? Also man liest ja jetzt vermehrt über Gorillas, Flink und diese vielen Lieferdienste, die in 15 Minuten liefern wollen. Sind das eigentlich eure zukünftigen Kunden?
Das sind tatsächlich unsere aktuellen Kunden. Jetzt nicht alle, die du, oder du hast jetzt einen aufgezählt, aber durchaus einige von denen, die man kennt. So wie es so oft ist als Konsument, der auf Industrien blickt, wo man jetzt vielleicht beruflich nicht so viele Touchpoints hat, kennt man natürlich die man selbst konsumiert. In dem Fall ist es der Lebensmittelhandel, der da natürlich jetzt auch sich ganz stark verändert. Das Thema Q-Commerce, das nichts anderes ist als wirklich schnelle Lieferungen innerhalb weniger Minuten im urbanen Raum, das ist ja eigentlich schon ein alter Hut, das gibt schon lang. Das heißt jetzt einfach sexy und fancy mit Q-Commerce, kommt aber tatsächlich aus ganz anderen Bereichen, nämlich dort, wo Ersatzteile innerhalb von Minuten gebraucht werden, weil einfach die Opportunitätskosten, wenn eine Maschine nicht funktioniert zum Beispiel, sehr, sehr hoch sind. Und das sind auch wirklich große Kunden, die kennt man vielleicht jetzt nicht unbedingt so, aber große Montageunternehmen, große Technikfirmen, die Servicetechniker im ganzen Land verstreut haben, die wirklich dezentralisiert ihre Ersatzteile lagern wollen. Das ist ein riesen, riesen Kundenbereich. Aber ja, natürlich auch diese gerade ganz stark boomenden Unternehmen, die man immer wieder medial auch liest, das sind auch unsere Kunden, die ihr Inventory lagern, ihre Infrastruktur, ihre Fahrräder, teilweise kennt man die Fahrradfahrer im Stadtbild mit den orangenen riesigen Rucksäcken hinten drauf, die müssen auch irgendwo lagern. Also da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsfälle, wo wir ins Spiel kommen.
Okay, und ihr seid auch ins Spiel gekommen bei IKEA mittlerweile. Also IKEA nutzt euch ja auch irgendwie so als dezentrales Lager für Couchen, Tische und Lampen, die man sich bestellt.
Genau, das ist ein super cooles Projekt. Das ist wirklich sehr, sehr schön in der Zusammenarbeit auch mit IKEA. Man kann sich vorstellen, das ist natürlich ein Riesenkonzern. Unfassbar, was da an Volumen auch an Gütern bewegt wird. Allerdings in den Projekten und Prozessen durchaus sehr, sehr agil, was uns sehr positiv überrascht hat, auch in den technischen Integrationen etc. Und IKEA nutzt uns da tatsächlich als Micro-Hub auch, als Click-and-Collect-Solution für Online-Bestellungen. Das heißt, wenn du dir dein neues Billigregal zum Beispiel bestellst und du denkst dir, du sitzt den ganzen Tag in der Redaktion und willst nicht zu Hause jetzt warten, kannst du dir das in eine Storebox, die im Idealfall direkt in deinem Nachbarhaus platziert ist, hinbestellen. Das kostet weniger im Onlineshop von IKEA als eine normale Lieferung. Das geht schneller. Du kriegst das im Idealfall spätestens am nächsten Tag, manchmal auch noch am gleichen Tag und kannst es dir nachher 24/7 abholen. Und das machen wir jetzt aktuell für IKEA, sind da gerade dabei, das auszurollen. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Puzzlestück in der kompletten Strategie von IKEA. Da kann ich das nächste Passwort vielleicht einwerfen, nämlich Omnichanneling. Und das ist etwas, was natürlich immer stärker wird, dass Shops, die wir kennen, nicht mehr diese riesigen Brick-and-Mortar-Flächen haben, sondern eigentlich nur mehr Ausstellungsflächen, wo man wirklich das Look and Feel erleben kann. Der Übergang der Ware allerdings mit einem Logistikprozess im Hintergrund passiert. Also man geht hin, schaut sich das an und bestellt sich's. Und da ist IKEA natürlich ein super wichtiger Kunde und ein Role Model für uns auch, die sind da wirklich vorne dabei. Da gibt es aber, wie man sich vorstellen kann, ganz, 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 ganz viele Player. Da ist Amazon natürlich auch ein Vorreiter, gibt es aber noch ganz, ganz viele andere. Und da wollen wir uns positionieren. In dem Bereich sind wir aktuell im Dachraum bereits der Marktführer mit den meisten Standorten, eben mit 130 ungefähr. Und wenn wir da jetzt eine Null anhängen, dann ist das natürlich eine interessante Geschichte für uns.
Okay, also das Ziel ist ja offenbar dezidiert Europa-Marktführer zu werden, wenn ich das jetzt richtig
Genau,
heraushöre.
Korrekt, korrekt, ja.
Und das andere Ziel ist noch ein Unicorn zu werden vermutlich, oder seid ihr das schon?
Diese Unicorn-Diskussion, ich finde die ja sehr spannend und interessant, die ist jetzt die letzten Wochen glücklicherweise in Österreich auch entfacht. Herzlichen Glückwunsch an den Felix an der Stelle auch nochmal. Also echt Wahnsinn, ja, was
GoStudent.
Da. Ja, also genau, von GoStudent, der Felix, der CEO. Unglaublich, ist echt sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, von mir persönlich, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt von den anderen, die Unicorns geworden sind, das Ziel war, ist es kein Ziel. Also mein Ziel ist es, der Marktführer zu werden und wirklich ein Produkt zu erschaffen, das in dem Bereich maximale Relevanz hat und wirklich den Lebensalltag von den einzelnen Personen im besten Fall positiv beeinflusst. Und wenn das bedeutet, dass das Unternehmen dadurch sehr, sehr, sehr viel wert ist, dann freue ich mich natürlich, wenn es kein Unicorn ist, sondern ein bisschen weniger wert ist oder auch vielleicht sogar viel weniger, ist es auch okay, solange man sich da gut platziert und wohlfühlt. Und das hat natürlich auch viel mit Finanzierungsstrategien zu tun, die man in Angriff nehmen muss. Und ja, ich glaube, wir sind auf einem soliden Weg, sehr, sehr groß zu werden. Und ja,
genau. Okay, dann schauen wir. Also wenn Unicorn, dann ist das für dich eh nur ein Nebengeräusch offenbar.
Ja, also das also so übertrieben eitel würde ich es jetzt auch nicht formulieren. Es ist unglaublich cool für jeden, der das erreicht, auf alle Fälle. Ich glaube nur nicht, dass das die wichtigste Triebfeder sein darf, um irgendwie voll Gas zu geben und sein Unternehmen groß machen zu wollen. Und ich würde mich freuen, wenn das bei uns irgendwann stattfindet, aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn es nicht so ist.
Auf jeden Fall am Weg zum europäischen Marktführer. Was braucht ihr da jetzt? Geht es bei euch, ist das personalintensiv oder braucht ihr die smarten Köpfe, die die Standorte rausfinden und die dann dort herrichten? Wie funktioniert so ein Rollout bei euch?
Mhm. Wenn das auch die Frage ist, wir heiern jetzt natürlich dementsprechend stark. Das heißt, jeder, der sich für die Logistikbranche interessiert, der in allen Bereichen eigentlich irgendwie Fuß fassen möchte, bei uns egal ob Tech, Sales, Business Development, Operations, also wir haben da wirklich sehr, sehr viele Jobs, auch in allen Hierarchiestufen, die jetzt dann offen sind. Es ist personalintensiv, es ist allerdings nicht so personalintensiv, dass die Mitarbeiterinnen linear zu den Standorten mitwachsen müssen. Das heißt, wir haben aktuell Prozesse aufgesetzt, die es uns ermöglichen, dass wir wirklich sehr effizient skalieren können. Das ist sehr, sehr wichtig für uns auch. Wir schaffen es auch tatsächlich von unserem Headquarter in Wien, wir haben ja auch in Berlin ein Office, aber vom Headquarter in Wien in ganz Europa zu skalieren. Das ist auch das erklärte Ziel. Und ressourcentechnisch neben Personal sind es natürlich die Standorte. Und die richtigen Standorte zu finden, ist insgesamt eine natürlich schwierige Herausforderung. Wir haben da sehr, sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Wir machen das auch jetzt nicht aus dem Bauch heraus, sondern tatsächlich mit smarten Machine Learning Überlegungen, wo wir wirklich Standorte bewerten können und auch forecasten können, wie sich Auslastungen entwickeln, wie die Performance von einem Standort sein wird. Also da ist sehr, sehr viel Hirnschmalz schon reingeflossen. Und zum Leidwesen des Retails, zur Freude für uns, ist es ja so, dass sehr, sehr viel Leerstand da ist und der wird auch zukünftig mehr werden. Also wir sehen das, dass der klassische Handel in der Form sich schwer tut, vor allem in den Lagen, die jetzt nicht super Premium-A-Lage sind. Und da kommen eben wir ins Spiel und diese Flächen können wir dann wieder mit neuem Leben befüllen.
Das heißt, ihr mietet Flächen an, wertet die auf um eure Tech-Angebote und vermietet die dann eigentlich weiter, ne?
Genau so ist es. Also wir haben Standorte bei uns im Portfolio, die sind zwischen 100 und 500, 600 Quadratmeter groß. Das kann man sich vorstellen wie eine klassische Bankfiliale, vor denen es ja auch immer weniger gibt oder vielleicht auch eine Postfiliale oder vor denen es jetzt wieder mehr gibt, auch interessanterweise, wie wir wissen. Oder wirklich der klassische Lebensmittelhandel. Ja. Also wirklich solche Flächen, die wir kennen als Konsument. Und wenn man mit offenen Augen durch die Straßen geht, und ich mache das natürlich berufsbedingt sehr, sehr stark, fällt einem auf, wie viel Leerstand tatsächlich da ist. Und um das in Zahlen zu fassen, in der Dachregion, jetzt im Retail-Bereich, haben wir eine Leerstandsquote aktuell von 7,5%. Also es ist doch sehr ordentlich und das wird immer, immer mehr. Und das ist auch ein bisschen dem geschuldet natürlich, dass sich das Konsumverhalten ganz stark ändert. Allerdings auch den romantischen Vorstellungen von vielen Eigentümern, was die Nutzungsthematik betrifft. Ja. Es ist einfach nicht mehr die Realität, dass in einer nicht so guten Lage irgendeine Boutique drinnen ist oder ein kleines Kaffeehaus, das funktioniert, so wie wir jetzt leben, leider nicht mehr. Und da muss man sich überlegen, was für Nutzungen unserem Lebensentwurf, den wir jetzt an den Tag legen, auch entsprechen. Und da ist Logistik natürlich etwas, das ganz, ganz wichtig ist.
Okay, also es gibt ordentlich viel Platz für euch zu wachsen. Und du hast es vorher auch schon gesagt, ihr seid im Dachraum Marktführer. Europaweit, mit wem müsst ihr euch dann eigentlich dann quasi betteln um die Marktführerschaft? Ist das dann am Ende die Post oder Amazon oder wer sind dann die Mitbewerber?
Ja, tatsächlich ist es so. Ja. Also die nationalen Postal Services sind natürlich eine Competition für uns, was die Flächen betrifft, allerdings auch was die Logistikprozesse betrifft. Das sind natürlich große Marktbegleiter, die da sind. Erfüllt uns aber auch mit Stolz, dass wir gegen solche oder mit solchen in einem Markt sind, mit solchen Playern. Wobei man sagen muss, dass auch die Post zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle mit uns kooperiert oder auch Kunde ist von uns. Das heißt, es ist gar nicht so, dass wir wirklich so stark competen, sondern tatsächlich auch immer versuchen, einen Mehrwert zu bieten, auch für solche Player. Aber ja, es sind natürlich die großen Logistikunternehmen, die auch solche Flächen zukünftig nutzen werden. Aber so wie wir das jetzt machen in der Form, gibt es tatsächlich im europäischen Kontext keine Anbieter. In US allerdings schon. Da haben wir durchaus Anbieter, zum Beispiel Reef Technology, die auch leerstehende Flächen, da eher Garagen in den Staaten transformieren in Micro-Hubs, in Logistik-Hubs und dass man das auch ein bisschen in einen Kontext setzen kann, wie da vielleicht auch der Venture-Capital-Markt und Private-Equity-Markt drauf schaut. Die haben aktuell schon mehr als über 1 Milliarde US-Dollar Funding bekommen von Softbank, von Mubadala Capital und den großen Namen. Das heißt, auch hier ist Bewegung drinnen und das hilft uns natürlich auch enorm im Fundraising.
Sind die gerade genannten, sind das dann eigentlich eure internationalen Vorbilder oder ist das jetzt eigentlich, oder hat sich das zufällig parallel entwickelt?
Das hat sich tatsächlich parallel entwickelt. Die hatten davor auch ein ganz anderes Business-Konzept, haben dann pivotet. Die haben vorher auch anders geheißen. Man kannte sie unter Park Jockey, falls das dem einen oder anderen Begriff ist, und haben wirklich das die User Experience im Parken sozusagen in Parkhäusern verbessert und sehr, sehr erfolgreich verbessert. Aber wie wir wissen auch, in Teilen der USA ist es so, dass die Anzahl der Autos pro Einwohner zurückgeht. Dementsprechend haben sich die auch andere Nutzungskonzepte überlegen müssen. Und Logistik ist da natürlich sehr, sehr naheliegend. Und die sind sozusagen gleichzeitig entstanden. Wie wir hatten schon eine viel, viel größere Infrastruktur aufgrund der Parkhäuser. Und natürlich einen Markt, der natürlich um ein X-faches größer ist als wir in Europa. Und ja, aktuell finde ich die sehr, sehr spannend. Als Vorbild, weiß ich nicht, würde ich sie nicht bezeichnen, weil ich die Prozesse zu wenig kenne, aber ist natürlich cool, was die aufgestellt haben bis jetzt. Ja.
Okay, also das ist dann vielleicht dann auch mal die Firma, mit der man irgendwann mal eine Partnerschaft eingehen könnte oder vielleicht dann sogar am Ende gekauft wird.
Oder wir kaufen sie, je nachdem.
Mal oder schauen. So. Die Schlagzeile will ich unbedingt schreiben, österreichisches Startup kauft US-Mitbewerber.
Ja, das wäre schön. Also da würde ich auf dich zukommen, wenn es soweit ist.
Okay, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Lass uns noch zum Abschluss vielleicht dann den Blick so ein bisschen in die Anfänge von Storebox werfen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns da vor einigen Jahren mal kennengelernt und damals habe ich in Erinnerung, hast du das eigentlich noch als Airbnb für Lagerräume gepitcht. Da ist genau, ja viel passiert, oder?
Aber war der definitiv. Anfang? Ja, der Anfang war, dass ich komme ja aus der Logistik, das heißt, ich hatte da immer schon einen Bezug dazu und die Geschichte habe ich eh schon das ein oder andere Mal erzählt, habe dann meine Nachbarin, damals eine über 80-jährige Frau, beobachtet, dabei, dass sie ihr Kellerabteil an einen Mechaniker vermietet hat, der dort seine Ersatzteile gelagert hat. Und ich habe das so smart gefunden und bin dann drauf gekommen, dass es eigentlich für das, zumindest im deutschsprachigen Raum, keine Lösungen gab. Und wir haben dann tatsächlich eine Lagerplatzbörse gebaut, haben die zur größten Lagerplatzbörse im deutschsprachigen Raum aufgebaut mit über, ich glaube, fast 500.000 Quadratmeter Flächenangebot. Das war tatsächlich auch die Idee, wo wir die ersten Investoren an Bord geholt haben und überzeugt haben und haben aber nach einem Jahr relativ schnell pivotiert, weil wir zwei Sachen gesehen haben. Einerseits natürlich, Marketplace ist immer schwierig. Du hast doppelte Marketingkosten, weil eben two-sided, einerseits den Anbieter, andererseits den Nachfrager, den man akquirieren muss. Und du hast natürlich bei einem Marketplace dann natürlich auch das Thema, dass du niedrigere Margen hast, weil du ja nur einen Teil des Umsatzes generierst und die Unit Economics dementsprechend dann tight sind. Das heißt, doppelte Kosten, weniger Contribution. Schwieriges Modell. Und dann haben wir gesehen, dass das Angebot an Flächen, so wie es nachgefragt wird, eigentlich gar nicht verfügbar ist. Also die Qualität der Keller, die kennen wir ja eh in Wien. Ja, also ob ich da
ein bisschen feucht, ne?
Ja, genau, ob ich da irgendwie ein 500.000 Euro medizinisches Gerät reinstellen würde, weiß ich nicht. Und unsere Kunden können das bei uns guten Gewissens machen. Und das war sozusagen dann für uns, diese zwei Themen waren dann der Grund, dass wir pivotiert haben und haben uns dann wegentwickelt vom reinen Softwareanbieter, vom Airbnb für Lagerflächen zu Storebox und betreiben das seitdem relativ erfolgreich, haben auch damals Storme geheißen, also das war auch eine andere Brand und ja, haben seitdem tatsächlich immer wieder, wenn der Markt irgendwie uns aufgezeigt hat, dass neue Entwicklungen da sind, diese auch angenommen, sei es jetzt eben Franchise, sei es eigene Standorte, sei es Transportservices, sei es jetzt Click and Collect oder Paketwende, die wir ja auch betreiben, mit einer DPD zum Beispiel, die bei uns die zweiten Zustellversuche abwickelt, das heißt, all diese Themen sind dann im Laufe dazugekommen und das war einfach, weil wir überall Opportunities erkannt haben oder glücklicherweise erkannt haben und die dann auch umgesetzt haben.
Hm, ja. Und ein großer Wachstumstreiber ist ja auch das angesprochene Franchise-Modell, zu dem ist ja auch ein bisschen zufällig gekommen,
genau,
hast du mir mal erzählt.
Ja, absolut. Also das war tatsächlich überhaupt keine Intention von uns. Also ich kannte Franchise von McDonald's. Mir war damals gar nicht klar, wie viele Ketten, egal ob Handelsketten oder Lebensmittelketten oder Restaurantketten, tatsächlich Franchise-Systeme sind. Also es ist ein absoluter Wahnsinn eigentlich, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt. Habe das dann sehr interessant gefunden und tatsächlich draufgekommen bin ich dadurch, dass ein Immobilienentwickler bei uns angerufen hat und gefragt hat, ob wir unsere Software und unsere Brand irgendwie als Franchise-System vertreiben. Und ich habe das natürlich bestätigt, dass das überhaupt kein Problem ist und wir haben das alles. Und dann hat er gesagt, ja, er kommt morgen vorbei und ich kann ihm das pitchen. Und dann habe ich einen All-Nighter gemacht und habe da irgendwie mal einen Hauch eines Franchise-Systems aufs Papier gebracht. Mittlerweile natürlich ist das tausendfach überholt und mittlerweile ist es ein wirklich großes Franchise-System, das wirklich rasant wächst und auch aktuell werden wir immer wieder und wenn wir uns die Zahlen ansehen, auch anhand der Franchise-Partner, die wir haben und der verkauften Lizenzen, das am schnellsten wachsende Franchise-System in Europa sind aktuell, weil es auch so, ich würde mal sagen, angenehm im Betrieb ist. Ja. Das heißt, du kannst als Franchise-Partner einer anderen Berufstätigkeit nachgehen und kannst deine Storebox oder deine 2, 3, 4 Storeboxen im Nebenerwerb betreiben. Und da haben wir uns wirklich ganz stark platziert, also als Franchise-System im Nebenerwerb.
Können die Franchise-Nehmer da teilweise dann schon davon leben oder ist es ein netter Nebenverdienst?
Also mit einem Standort, wenn man einen Standort betreibt, da kommt es natürlich dann auch wieder auf die Größe drauf an, könnte man davon leben, wenn man sehr, sehr sparsam umgeht mit dem Geld wahrscheinlich. Tatsächlich davon leben kann man mit 2, 3, 4 Standorten sehr, sehr gut, muss man auch dazu sagen. Und man muss auch erkennen natürlich, das ist ein Immobilien-Franchise-System am Ende des Tages. Und da hat man natürlich längere Horizonte. Ja. Das heißt, das dauert natürlich dann einige Wochen, Monate, bis der Standort sich selbst trägt. Das ist aber in unseren Businessplänen natürlich alles berücksichtigt.
Okay. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, weißt du eigentlich, was da alles für Gerätschaft in euren Storeboxen drinnen ist oder ist das alles dann geheim?
Also alles weiß ich sicher nicht. Ich hoffe in den meisten Fällen, dass es sehr unaufgeregte Themen sind, die da gelagert werden. Wir wissen aber auch, dass wir immer wieder interessante Anfragen haben. Also wir haben schon, um da Anekdoten zu erzählen, Leute gehabt, die sich irgendwie ihr Fitnessgerät in ein Abteil gestellt haben und dann ist man reingegangen und hat dann irgendwie herumgrölen hören beim irgendwie Bankdrücken oder so, bis hin zu Einzelanfragen. Ich kann mich erinnern an eine, da hat eine Domina mal bei uns angefragt, ob sie ein Abteil haben kann, um sozusagen dort ihren beruflichen Tätigkeiten nachzugehen. Das geht natürlich nicht, also das heißt für alle, die in dem Bereich arbeiten und eine, sich überlegen, bei uns sich einzumieten, das ist nicht erwünscht, bis zu Anfragen von Personen, die irgendwie gefragt haben, ob sie, während sie im Urlaub sind, ihre Katze bei uns ins Abteil sperren können. Also wirklich absurde Sachen teilweise, aber insgesamt muss man sagen, also ich würde wirklich schätzen, 99,9% der Gegenstände und Tätigkeiten, die da gemacht werden, sind nicht so unterhaltsam und eigentlich wirklich von Fotoalben über Weinflaschen bis hin eben zu IKEA-Billigregalen sind solche Gegenstände eher der Alltag.
Okay, na spannend, was sich da in den Kellern und Abteilen der Stadt so tut. Ihr seid damit offenbar super unterwegs. Johannes, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön nochmal und liebe Grüße.
Ja, das war Johannes Breit, der Mitgründer von Storebox, dem Logistik-Startup, das heute eine ganz große Finanzierungsrunde bekannt gegeben hat. Das war's von unserer Seite heute und wir freuen uns schon, wenn wir uns wieder einen spannenden Gast in unserem Podcast C+ und Unicorns holen. Bis dann und ciao.